Willkommen zum Autoreifer-Sex-Podcast. In der heutigen Sonderfolge möchte ich den periroden Heftroman Nummer 3151 Unter dem Neutronenstern besprechen. Dieser Roman hat mich sofort aufgrund seines Titels angesprochen und ich war gespannt zu lesen, wie die Eigenschaften eines solchen stellaren Objektes im Roman eingebaut sind. Die 3151 beginnt in der Zentrale der Ras Chubai. Periroden und seine Freunde fliegen auf die kleine Galaxis Cassiopeia zu, die Andromeda vorgelagert ist. Sie verfolgen den Kao Porter, der auf die Milchstraße zustürzt, einem sogenannten Attraktor entgegen und sich dessen Anziehungskraft nicht wirklich dauerhaft entziehen kann. Die Ortungsgeräte der Ras können den Kao Porter selbst nicht anmessen, aber eine Mutantin, Anzu Gotian, deren sogenannte Fernsicht eben genau dies kann, die Ras bemerkt somit mittelbar, ob der Kao Porter die Richtung ändert, beschleunigt oder abbremst. Der Charakter Anzu Gotian ist sehr von Selbstzweifeln geplagt, einmal über die Verlässlichkeit ihrer Mutantengabe, dann darüber, ob sie vielleicht nur auf diese Mutantengabe reduziert wird. Sie geht sogar so weit, in ihren dunklen Stunden zu denken, dass sie vielleicht erzeugt worden ist für genau eine Aufgabe. Und sie vergleicht sich mit den Spiegelgeborenen aus dem Aindi-Zyklus, was ich eine sehr nette Referenz fand. Auch ist Anzu sehr scheu im Umgang mit den Unsterblichen. Nur gegenüber Gugi hat sie diese Scheu abgelegt. Er ist so eine Art Lehrer für sie. Doch plötzlich vollzieht der Kao Porter eine leichte Kursänderung und scheint ein nahegelegenes Ziel anzusteuern. An dem projizierten Zielort kann die Ras nun auch etwas feststellen, nämlich einen Neutronenstern, der einen Planeten hat. Und diese Gelegenheit möchte ich jetzt nutzen, um einen kleinen Einschub über die Physik von Neutronensternen zu geben. Die Besprechung des Romans an sich geht in etwa 6 Minuten weiter. Ein Neutronenstern ist das dichteste Objekt im Universum, das gerade noch kein schwarzes Loch geworden ist. Dazu fehlt noch ein bisschen Masse. Ein Neutronenstern hat eine Masse von etwa 1,5 bis 3 Sonnenmassen und das auf eine kleine Raumkugel von 20 Kilometer Durchmesser gepresst. Ein Neutronenstern kann zum Beispiel in einer Supernova-Explosion entstehen. Die äußeren Schichten eines massereichen Sternes werden in einer gigantischen Explosion davongeschleudert und die Kernregion stürzt aufgrund ihrer eigenen Gravitation in sich zusammen. Je nach Masse der Kernregion gibt es nur noch 2 Haltepunkte. Zum einen den sogenannten Entartungsdruck der Elektronen. Das bedeutet im Wesentlichen, wenn Atome immer stärker zusammengepresst werden, irgendwann kommen sich die Elektronen so nahe, dass sie sich gegenseitig abstoßen. Über die elektromagnetische Abstoßung sowieso, aber die kann durch die Gravitation leicht überwunden werden. Was die Elektronen aber gar nicht mögen, denn sie mögen sich selbst nicht. Das heißt, sie müssen sich immer in irgendwelchen Quantenzahlen unterscheiden. Das ist dann dieser sogenannte Entartungsdruck. Wenn das dazu führt, dass der Kollaps aufgehalten wird, dann entsteht ein weißer Zwerg. Etwa die Masse einer Sonne auf etwa der Größe der Erde. Ist die Masse jetzt aber über 1,5 Sonnenmassen, kollabiert der Kern weiter und der nächste Haltepunkt ist ein ähnlich gelagerter Entartungsdruck von Neutronen, denn die mögen sich untereinander genauso wenig. Neutronensterne haben nun einen super spannenden Aufbau. Sie haben sogar eine Atmosphäre. Diese stellt man sich nach gängigen Theorien als ein Plasma aus Wasserstoff und Helium vor. Ein paar Millimeter bis Zentimeter dick, je nachdem, ob der Neutronenstern heiß, 1 Million Grad oder mehr, oder kalt, sagen wir mal 100.000 Grad ist. Allerdings ist die Oberflächengravitation auf so einem Neutronenstern so dermaßen hoch, viele, viele Größenordnungen höher als auf der Erde, dass selbst die Umweltangepassten in der Periroden-Serie da nichts zu sagen hätten. Unter der Atmosphäre kommt die nächste Schicht, die äußere Kruste, und nun wird der Neutronenstern fest. Im Wesentlichen haben wir dort Eisen oder schwerere Elemente, die beispielsweise in der Supernova-Explosion entstanden sein können. Und je tiefer man kommt, die Schicht kann ein paar hundert Meter dick sein, desto dichter werden die Atome aneinander gepresst und irgendwann sind die Elektronen auch nicht mehr schön um den Kern gebunden, sondern sie bilden eine Art freies Elektronengas. Darunter folgt die innere Kruste, die ist etwa 1 Kilometer dick und jetzt wird's exotisch. Aufgrund des immensen Drucks werden nun die Elektronen nämlich in den Atomkern hineingepresst und es geschieht das Umgekehrte dessen, was man auf der Erde als radioaktiven Beta-Zerfall hat. Da zerfallen ja Neutronen in Protonen und setzen energiereiche Elektronen frei. Hier passiert genau das Umgekehrte. Protonen werden durch Einfang von Elektronen in Neutronen umgewandelt. Daher hat der Stern auch seinen Namen. Allerdings sind diese Kerne mit immens großer Neutronenzahl nicht stabil. Die Neutronen fangen an, man könnte es so sagen, auszulaufen aus den Kernen, die selbst auch nicht mehr schön rund bleiben, Das heißt, wir haben auch eine ganze Menge an freien Neutronen da herumschwirren. Danach folgt der innere Kern, wenn der Druck weiter angestiegen ist. Nun haben wir mehr oder weniger keine Kerne mehr vorliegen, sondern nur noch ein Gemisch aus freien Neutronen, ein paar Prozent Protonen, Elektronen und jetzt erscheinen auch die schwereren Verwandten der Elektronen. Bei massearmen Neutronensternen war es das dann. Da zieht sich der äußere Kern bis zum Zentrum des Neutronensterns durch. Bei sehr massereichen Neutronensternen gibt es aber noch einen inneren Kern, über dessen Aufbau aber nicht allzu viel bekannt ist. Es könnte sein, dass sich da sogar Quarks frei bewegen können. Da eine normale Sonne ja auch rotiert, wird beim Kollaps der Kernregion natürlich dasselbe passieren wie bei einem Schlittschuhläufer, der eine Pirouette macht und die Arme anzieht. Er dreht sich immer schneller. Neutronensterne können sich sehr schnell drehen, der schnellste etwa 700 Mal in der Sekunde. Und das gibt auf der Oberfläche dann schon einige Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Neutronensterne können auch sehr starke Magnetfelder haben. Und in der Tat hat man den ersten Neutronenstern in den 1960ern auch genau aus dessen Grund entdeckt. Ein Neutronenstern kann an den magnetischen Polen Strahlung aussenden, beispielsweise Radiostrahlung. Und wenn Rotationsachse und Achse der Pole nicht aufeinander liegen, dann erhalten wir das, was wir auf der Erde als Pulsar sehen können. Man kann sich da zum Beispiel eine Taschenlampe vorstellen, die auf eine Wand leuchtet. Und wenn man das Handgelenk leicht bewegt und der Lichtpunkt auf der Wand einen Kreis bewegt, dann kann man sich vorstellen, wenn die Erde jetzt irgendwo auf diesem Kreis liegt, dann streicht dieser Kreisbogen mal über die Erde, geht weg, streicht wieder drüber und das sieht dann so aus, als ob da irgendetwas blinken würde. Auch sind Neutronensterne bekannt, die in Binärsystemen vorkommen, entweder zusammen mit einem regulären Stern, von diesem können sie Materie ansaugen, genau wie ein schwarzes Loch. Dann kann es zum Beispiel Röntgenpulse geben. Es gibt Neutronensterne, die im Verbund mit weißen Zwergen ein Binärsystem bilden. Es gibt Neutronensterne, die Planeten haben. Und es gibt auch Neutronensterne, die mit anderen Neutronensternen im Verbund leben. Und da gab es ja vor einigen Jahren den Nachweis eines Neutronenstern-Neutronenstern-Kollaps. Zwei Neutronensterne sind aufeinander zuspiralisiert und das Ganze hat eine Gravitationswelle ausgesendet, die auf der Erde festgestellt werden konnte. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Kombination Neutronenstern-Schwarzes Loch. Die wurde bis jetzt noch nicht detektiert. Doch nun zurück zum Roman. Dort folgt nun die Beschreibung des Systems, das die Galaktiker entdeckt haben. Der Neutronenstern dreht sich 220 Mal in der Sekunde um sich selbst. Er hat einen Durchmesser von weniger als 15 Kilometer, ist also wohl ein sehr kleiner Neutronenstern. Die astronomische Abteilung stellt fest, der Neutronenstern ist im Ende seines Lebenszyklus angekommen. Wie wird jetzt hier allerdings nicht gesagt? Neutronensterne kühlen aus, weil sie zum einen an den Polen laufend Strahlung und Teilchen abschicken. Zum anderen kühlen sie aber auch über thermische Strahlung aus, die in der Atmosphäre entsteht. Alles führt im Wesentlichen dazu, dass die Oberfläche kälter wird und die Rotationsdauer des Neutronensterns ansteigt. Es gibt nun Modelle, die diesen Energieverlust vorhersagen können und möglicherweise haben die Galaktiker solche und können deshalb zurückrechnen, wie alt der Neutronenstern ist, wie lange also beispielsweise seine Supernova her war. Auch hat der Neutronenstern ein sehr starkes Magnetfeld. Er emittiert Strahlung und hat vor etwa 1 Million Jahre einen Planeten eingefangen. Dessen Bahn ist allerdings sehr instabil und in etwa 1000 Jahren wird er auf den Neutronenstern stürzen und zerstört werden. Nach der Entdeckung des Systems und den ersten Messungen blendet der Roman nun um auf die Welt, die den Neutronenstern umkreist und den Eigennamen Prut trägt. Ein neuer Charakter wird eingeführt, ein Politiker mit Namen Kunrad, der äußerst unsympathisch ist und auch genau so sehr gut geschildert wird. Sein Plan ist es, mit allen Mitteln Regierungschef der Welt zu werden in den in ein paar Monaten anstehenden Wahlen. Die Welt wird beschrieben. Auf Prut gibt es einige hundert sogenannte Atmosphärekessel, auch Habitate genannt, die unter starken Schutzschirmen liegen. Unter diesen Schutzschirmen lebt die Bevölkerung und an der Tagesordnung sind Strahlungsalarme, wenn der Neutronenstern gerade wieder einer seiner berüchtigten Ausbrüche hat, die die Schutzschirme durchaus an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringen können. Es gibt dazu ein sehr interessantes Paper, das ich verlinken werde. Dort ist beschrieben, wie sich denn zum Beispiel ein Planet verändert, der sich um einen Neutronenstern bewegt, was zum Beispiel mit dessen Atmosphäre passiert. Bleibt sie an den Planeten gebunden oder wird sie durch den Neutronensternwind davongetragen? Das ist jetzt hier für eine fortschrittliche Zivilisation wie die Protonen nicht so relevant. Sie können ja über Schutzschirme eigene, wie sie es auch gemacht haben, Atmosphärekesseln herstellen. Wir erfahren weiter, dass die Protonen Energie vom Neutronenstern abzapfen können und dass der Neutronenstern etwa 100 astronomische Einheiten vom Planet entfernt ist. Zum Vergleich, der Neptun in unserem heimatlichen Sonnensystem ist etwa 30 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Wir erhalten hier jetzt im Roman auch noch eine zeitliche Einordnung, denn Qumrad enthält nun die Meldung, dass ein Raumschiff aufgetaucht ist. Und das ist die Ras Juban. Die Protonen hielten die Funkanrufe der Galaktiker zuerst für Streustrahlung, weil der Neutronenstern gerade wieder sehr aktiv ist. Qumrad möchte nun mit den Galaktikern verhandeln. Er hofft, dass er diesen Besuch zu seinen Gunsten ausschlachten kann für die anstehende Wahl. Dazu erpresst er kurzerhand mal die noch amtierende Regierungschefin. Er hat nämlich geheimes Wissen, das diese ins Gefängnis bringen könnte. Und so erhält er zähneknirschend den Regierungsauftrag, Verhandlungen mit den Galaktikern zu führen, auch wenn im Moment nicht klar ist, wer was von wem eigentlich möchte. Zurück auf der Ras wird nun ein Kommando zusammengestellt, das auf Brut landen soll. Periroden spricht dazu mit Farbaut, einem der Quintagen des Kaoporters. Die Quintagen sind in etwa die Lenker der Kaoporter, müssen aber wohl nicht immer auf dem riesigen Raumschiff sich aufhalten. Farbaut ist Gast an Bord der Ras, aber ein Gast mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, das kümmert ihn aber überhaupt. Seine technischen Möglichkeiten sind so groß, denen hätten die Galaktiker nichts entgegenzusetzen. Aktuell sind die Galaktiker noch alleine im System von Brut und dem Neutronenstern. Der Kaoporter ist immer noch sehr langsam unterwegs, nur knapp über Lichtgeschwindigkeit und wird noch etwa 2 Tage brauchen, bis er ebenfalls in dem System eintrifft. Beim Anflug mit einer Space Chat und einem kleinen Kommando aus Periroden, Gugi, Anzu und eben Farbaut bemerkt Anzu mit ihrer Fernsicht, dass sich die Ras verändert. Dort scheint sich irgendwie ein Faden durch das Raumschiff zu ziehen und sie spekuliert, dass Farbaut vielleicht nur deshalb wollte, dass sie der Expedition auf dem Planeten Brut beiwohnt, damit sie nicht an Bord der Ras gegen diesen Faden vorgehen kann. Sie meldet dies Gugi, der teilt es den Wissenschaftler auf der Ras Juban mit und hofft, dass die das Problem lösen können. Dieser Faden nimmt nämlich seinen Ausgang an dem Ort, an dem man vermutet, dass das Raumschiff von Farbaut geparkt ist. Man glaubt, den Ort zu kennen, kann das Raumschiff selbst aber nicht anmessen. Da stellt sich natürlich für den Leser jetzt die Frage, was hat der Quintage mit der Ras vor? Beim Anflug können die Galaktiker auch noch weitere Messungen auf dem Planeten durchführen. Man erkennt, dass die Habitate durch ein dichtes Verkehrsnetz miteinander verbunden sind, zumindest die meisten. Sie haben etwa 15 bis 50 Kilometer Durchmesser. Allerdings ist eine Hälfte des Planeten deutlich dichter mit Atmosphärekesseln besiedelt als die andere. Perry erhält eine Funkbotschaft von Qumrad. Auch die Brutonen sind menschenähnlich. Diese Funkbotschaft ist in einer Variante von Tefroda abgehalten und Perry wird eingeladen, auf der Welt zu landen. Qumrad erzählt dann noch, jede dieser Atmosphärekesseln hätte einen eigenen Sprecher. Und er gibt hier auch sehr unumwunden zu, dass er Perrys Besuch eben ausnutzen möchte für seine politischen Ambitionen. Während des Anflugs hat Anzu aber nicht nur die Ras mit ihrer Fernsicht beobachtet, sondern auch den Planeten. Die Galaktiker wollen ja herausfinden, warum hat der Kaoporter dieses System als Ziel gewählt, aber der Planet selbst ist mit ihrer Fernsicht unauffällig. Die Galaktiker landen nun neben einem dieser Atmosphärekesseln. Der Planet selbst ist sehr unwirtlich, er hat so gut wie keine eigene Atmosphäre. Die Gravitation wird mit etwa 1,1 g angegeben. Der Empfang ist sehr pompös, und das ist im Roman sehr gut beschrieben, auch nett mit dem Wort, es gibt viel Blabla. Und die Galaktiker erkennen Qumrad sofort als das, was er ist, ein Blender. Dann tritt aber plötzlich noch ein zweites Volk auf, mit dem hier niemand gerechnet hat, ein Mark. Es gibt wieder Strahlungsalarm und die Galaktiker erfahren, dass diese Alarmmeldungen in der letzten Zeit stark in der Häufigkeit angestiegen sind. Wir wissen ja, die Bahn des Planeten ist instabil, insofern hat mich das an dieser Stelle jetzt noch nicht weiter verwundert. Ich dachte einfach, der Planet kommt halt dem Neutronenstern jetzt in einer wahrscheinlich sehr exzentrischen Bahn einfach näher, dann sind natürlich auch die Auswirkungen stärker. Zu Beginn der Verhandlungen, es ist immer noch unklar, wer was von wem will, werden Geschichten ausgetauscht, Perry erzählt seine Geschichte und wir erfahren, dass sowohl die Marks als auch die Protonen im Wesentlichen Schiffbrüchige sind, die schon seit langer Zeit auf dem Planeten ums Überleben kämpfen. Zwischen den Protonen und den Marks gibt es aber sehr große Spannungen. Die Marks fühlen sich seit Generationen übervorteilt. Wir erfahren, dass die Marks in naher Zukunft die Welt verlassen wollen, bevor der Planet in den Neutronenstern stürzt. Eine solche Gruppe namens Ausbrecher gibt es auch unter den Protonen. Dort gibt es aber auch welche, die auf dem Planet bleiben wollen und zum Beispiel die Bahn stabilisieren wollen oder so wie Qumrad besonders tiefe Schutzräume bauen. Die Galaktiker können Qumrad nicht leiden, so platt muss man es wohl ausdrücken. Und in einer Verhandlungspause teleportieren sie daher zu dem Mark. Sie hoffen, dass Sie von diesem, da die Marx ja ein Volk sind, das der Logik gehorcht, mehr und vor allem wahre Informationen über die Welt erhalten können. Sie verhandeln mit Greg. Er möchte Hilfe beim Aufbau einer Raumflotte und im Gegenzug erzählt er Ihnen einiges. Es ist auch die Rede von den Soliden. Das sind Wesen, die sowohl aus den Protonen als auch aus den Marx hervorgegangen sind, entweder durch natürliche Selektion und Mutation oder auch durch zielgerichtete körperliche Veränderungen, um sich besser an das Leben auf dem Planeten anpassen zu können. Wir erhalten noch eine zeitliche Einordnung, dass es Jahrtausende gedauert hat, bis die Soliden so weit sind, wie sie jetzt sind. Wir können also daraus schließen, dass Protonen und Marx schon sehr, sehr lange auf diesem Planeten leben. Der Mark gibt nun auch Messungen preis, die sein Volk gemacht hat. Der Neutronenstern habe nämlich seine Strahlungsaktivität sehr stark gesteigert und in ein paar Jahren wird es ein neues Hoch geben. Das fand ich immer noch nicht auffällig, denn auch unsere Sonne hat ja zum Beispiel einen 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus, Maximum, Minimum. Insofern erschien mir das da durchaus noch als völlig normal. Der Planet selbst ist allerdings nur dünn besiedelt. Es ist die Rede von etwa 200 Millionen Protonen und etwa dreimal so vielen Mark. Dann kommt plötzlich Bewegung in die Sache. Es gibt nämlich angeblich einen Sabotageangriff auf Schutzräume in der Stadt. Das sollen die Ausbrecher gewesen sein. Aber diese Störhandlung wird von Googie sehr schnell entlarvt. Es ist nämlich ein Ablenkungsmanöver von Kumrat, der diesen Sabotageakt durch ein paar Mittelsmänner befohlen hat, um damit seine politischen Gegner, die Ausbrecher, zu diskreditieren. Die Galaktiker können ihm allerdings nichts nachweisen. Insofern müssen sie zähneknirschend alles so hinnehmen, wie es ist. Aber Perry Rhoden lässt sich nicht nehmen, jetzt ein bisschen zu moralisieren. Er hält Kumrat vor, dieser sei ein Lügner, nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht und unterdrücke die Meinungsfreiheit. Und da hat er auch, so wie Kumrat beschrieben ist, völlig recht. Ich frage mich allerdings bei solchen moralisierenden Aussagen immer, ob Perry mal drüber nachgedacht hat, wie er denn an die Macht gekommen ist. In den 1970ern hatte er damals das Akoniden-Raumschiff von Crest und Thora auf dem Mond gefunden, hat persönlich entschieden, ich weiß am besten, was man mit diesen technischen Errungenschaften machen kann und hat die Welt erpresst. Er war der Meinung, er muss die Welt einen, das wäre gut für die Welt und deshalb muss die Welt machen, was er will. Ich glaube, der heutige Perry Rhoden würde dem damaligen Perry Rhoden ganz schön die Leviten lesen. Nun tritt das erste Mal Fahrbau so richtig in Erscheinung. Er eröffnet nämlich Kumrat, das er berechnet hat, dass es eben nicht noch Jahre oder Jahrtausende dauert, bis der Neutronenstern eine wirkliche Gefahr für den Planetenbrut darstellt, sondern das wird schon in wenigen Tagen der Fall sein. Es wird ein so starkes Neutronensternbeben geben, das den Planeten zerreißen wird. Allerdings bietet Farbot großherzig an, er würde alle Bewohner des Planeten mit auf den Kao-Porter nehmen. Dort könnten sie ein sicheres neues Leben anfangen. Farbot selbst ist ja, so wie er in den letzten Romanen beschrieben ist, ein Manipulator ersten Ranges. Man kann hier also durchaus jetzt der Meinung sein, zumal er ja auch einer der Steuerleute des Carporters ist, er ist derjenige, der vielleicht den Neutronenstern manipuliert hat, um eben Protonen und Marx zu einer Entscheidung zu zwingen und sie auf den Carporter zu locken. Was er allerdings mit diesem Volk dort anfangen will, welche Fähigkeit er diesem Volk zuschreibt, die er als positiv für den Carporter ansieht, das bleibt hier noch offen. Und mit diesem Cliffhanger endet dann der erste Roman des Doppelbandes. Mein Fazit. Die Informationen über den Neutronenstern waren gut eingebaut. Die Welt, die Habitate waren sehr schön beschrieben. Eine interessante Idee des Autors war, dass die Protonen Wissen über die Haut aufnehmen können. Es ist die Rede von Infokit, den sie sich auf die Haut streichen, der dann direkt im Geist in Bilder umgesetzt wird. Und auch sehr schön beschrieben, dass es einen sogenannten Infowasserhahn gibt. Die Charaktere sind sehr gut gezeichnet. Bei Kumrat merkt man, er ist ein Blender. Seine Assistentin ist ihm blind ergeben und Anso Gotian ist von Selbstzweifeln geplagt. Letzteres war für mich aber auch dann das Problem. Ich finde ihre Paragabe sehr interessant, aber die Beschreibung, wenn sie selbst an sich zweifelt, das macht überhaupt keinen Spaß zu lesen. Vom Schreibstil her gibt es zwei Dinge, die mir persönlich nicht gefallen haben. Zum einen gibt es ganze, wenn auch kleine Kapitel in der Gegenwartsform geschrieben. Sowas liest sich für mich immer sehr schlecht. Auch fand ich es zu viele Hauptpersonen, bei denen man Gedankeninnenschau bekommt. Wenn ich richtig gezählt habe, bei insgesamt 4 Personen erhalten wir als Frageform formulierte Gedanken in verschiedenen Kapiteln. Da ziehe ich es vor, wenn wir 1 oder 2 haben. Insgesamt war es aber dennoch ein Roman, der mir in großen Teilen Spaß gemacht hat beim Lesen und der auf jeden Fall seinem Titel gerecht geworden ist. Und damit bin ich am Ende angelangt und es bleibt nur noch mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.